Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Ihr wisst ja nicht so richtig, was wir nicht senden. Wie soll das auch der Fall sein? Ihr kennt meistens zum Beispiel nicht die Entstehungsgeschichten von gewissen Sendungen. Und davon gibt's heute ein bisschen was. Zusammen mit Ausschnitten aus Gesprächen, die mich bewegt haben oder die ich vielleicht auch wichtig fand. Hört sich ein bisschen pädagogisch an. Ganz wichtig für diese Gespräche ist meistens so eine Art Warm-up. Wenn wir zum Beispiel für eine Stunde Talk ein Interview aufzeichnen, dann lassen wir manchmal die Aufnahme schon laufen. Wie hier bei Julia Shaw. Das war die Gedächtnisforscherin.
Wir kommen gleich eh so gut ins Gespräch.
Da merken wir das eher. Das ist die Idee. Das ist die Leitidee.
Gibt es nur noch uns zwei.
Genau.
D-Radio Wissen.
So irgendwie soll das dann funktionieren. Eine Stunde Talk, die letzte im Jahr. Tobi Katze und ich bekennen uns. Das war mir erst gar nicht bewusst, als ich ihn für ein Interview angefragt habe, habe ihm eine E-Mail geschrieben, weil er das Buch geschrieben hat. Morgen ist leider auch noch ein Tag. Darin beschreibt er unter anderem seine Depression, die er als Autor hat. Das fand ich mutig und habe gedacht, mit ihm würde ich gerne mal sprechen. Und er hat dann in der E-Mail zurückgefragt, ob wir uns nicht von der Dortmunder Uni kennen. Und dann habe ich nachgedacht und gemerkt, das stimmt. Wir haben eine Zeit lang damals in derselben Fernsehlehrredaktion gearbeitet. Das war eine gute Grundlage. Wir haben uns damals ganz gut verstanden und auch als Tobi dann hier im Studio war, haben wir gemerkt, das funktioniert zwischen uns. Er hat offen reflektiert über ein Thema gesprochen, das viele betrifft, Depression, und trotzdem irgendwie immer noch schwierig ist. Und besonders beeindruckt hat mich damals, als ich mich vorbereitet habe, eine Passage in seinem Buch. Und das ist auch die Stelle, die ihm am schwersten gefallen ist und über die wir dann auch ein bisschen gesprochen haben. Das ist ein Ausschnitt aus dem Interview mit Tobi Katze.
Wie oft habe ich an meiner Lieblingsbrücke im Hafenviertel gestanden, durchrauscht von diesem Glück in grünen Flaschen und mich gefragt, was wohl sei, wenn ich einen Schritt weiter ginge? Was sei, wenn ich mich einfach entschiede, auf die Brüstung zu steigen und endlich mal den Mut zu finden, einen Schritt nach vorn zu machen? Was dann wohl sei? Und der Alkohol flüsterte meinen Gefühlen kryptisch zu. Zwischen Angst und Traurigkeit und Mut war alles dabei. Und dann stand ich da und weinte unsichtbar. Nur ein nächtlicher Spaziergänger, der die Aussicht genießt. Nur der Tobi eben mit seinem Bier, der einfach dasteht und nochmal kurz aufs Wasser schaut. Das ist alles.
Realer oder fiktiver Anteil?
Realer Anteil, definitiv. Ganz, ganz schwierige Stelle im Buch, ganz, ganz schwierige Stelle für mich auch. Das ist so der Tiefpunkt auf jeden Fall in Depressionen, glaube ich.
Das ist diese Hafenbrücke in Dortmund, ne?
Genau.
Da führt eine Bundesstraße drunter her. Da hat man auf der anderen Seite dieses alte Hafenamt in Dortmund. Ich erzähle das nur, weil das so ein bisschen Melancholie ausstrahlt. Und für Dortmunder oder für Menschen aus dem Ruhrgebiet, die kennen diese Stelle oder diese Brücke.
Ja.
Häufiger da gestanden?
So 2-3 Mal, wenn man irgendwie sehr, sehr betrunken von Partys kommt, ja.
Aber nicht im klaren Kopf?
Nee, nicht im klaren Kopf. Das nie zum Glück.
Wie nah hast du dich dem nächsten Schritt gefühlt?
Es war immer so eine Barriere von Angst dazwischen. Also es war immer, so im Nachhinein würde ich sagen, dass ich immer sicher war. Also das ist, ich war nie konkret suizidal, aber diese Gedanken waren schon sehr präsent. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Das ist also für das Buch natürlich so ein bisschen nach vorne verlegt. Das ist aber wirklich schon Jahre her, definitiv.
Tobi Katze hat das Buch geschrieben, morgens leider auch noch ein Tag. Und war bei mir zu Gast dieses Jahr und hat über seine Depression gesprochen und wie er damit klarkommt, wenn er auf Bühnen stehen muss. Das ganze Interview gibt es natürlich bei uns im Netz, dradiowissen.de.
Dradiowissen.
Und ein Thema hat euch in diesem Jahr besonders herausgefordert. Das haben wir vor allen Dingen in Facebook gesehen. Und zwar war das die Sendung mit Joachim Gerhardt. Das ist der Vater, der seine Söhne zurückhaben möchte. Die sind nämlich in das Gebiet des Islamischen Staates verschwunden. Und das hat relativ viel ausgelöst. Auf der einen Seite gab es sehr viel Verständnis für ihn als Vater, aber ihr habt ganz viel Unverständnis auch geäußert. Für die Söhne, wie die sich auf sowas einlassen können, für die Naivität des Vaters. Was mich vor allen Dingen bewegt hat, war, dass er den Mut hatte, vielleicht auch den Mut der Verzweiflung natürlich, darüber zu reden. Also man weiß oder man vermutet, es gibt so mehrere hundert mittlerweile Deutsche, die zum IS übergelaufen oder in das Gebiet des IS gegangen sind. Und das hat mich beeindruckt, dass er den Mut hatte, darüber zu reden. Und zwar in der ganzen Subjektivität, die ein trauernder Vater eben auch hat. Die Sendung zum Beispiel haben wir vorher aufgezeichnet, auch um ihn ein bisschen zu schützen, weil wir nicht genau wussten, wie gut verpackt er das, wie ergibt sich das auch in der Situation. Wir haben aber hinterher relativ wenig rausgeschnitten. Und ganz besonders berührt hat mich eine Szene oder eine Situation, die relativ nah am Anfang des Gespräches war und ich ihn einfach gefragt habe, wie er davon erfahren hat, dass seine Kinder in das Gebiet des IS verschwunden sind.
Ja, den Tag wird ich auch wahrscheinlich nie vergessen. Das war an einem Sonntag, wo ich das mitgeteilt bekommen habe, dass die Jungs weg sind.
Wie ist diese Nachricht bei Ihnen angekommen?
Und zwar ist die angekommen, ich war im Büro mit dem Kunden und dann hat mich meine Ex-Frau angerufen, wo ich bin. Und sag ich, bin im Büro und sag, was ist passiert? Macht sie, die Kinder sind weg. Sag ich, wie die sind weg? Macht sie, die sind weg, die wollen nach Syrien. Sag ich, die sind in Wien, weil die Verabmachung war mit meinen zwei Söhnen, dass sie nach Wien auf eine Hochzeit fahren von einem Freund. Und ich habe dann auch gleich meinen Sohn angerufen, der ist auch ans Telefon dran gegangen. Sag ich, wo bist du? Macht der Papa, wir sind in Wien. Sagt er, was ist los? Und sag ich, ja, die Mama heult am Telefon, die Freundin. Und da gibt es Abschiedsbriefe. Was ist passiert? Was ist? Und macht er, ich melde mich gleich wieder. Und dann ist meine Frau ins Büro gekommen, hat auch die zwei Briefe dabei gehabt. Und die zu lesen, das war schon eine Katastrophe. Und
Haben die sich nochmal gemeldet dann, wenn sie gesagt haben, sie melden sich gleich nochmal?
Nein, ich hab mich dann wieder gemeldet und da hat aber mein Sohn mir dann kurz gesprochen, macht er, Papa, wir klären alles am Dienstag, weil die Abmachung war ja, die kommen Dienstag zurück. Wir klären alles am Dienstag, wir melden uns und dann reden wir über alles. Und dann hat er auf einmal die Hörer aufgelegt und dann konnte ich ihn auch nicht mehr erreichen. Das war dann praktisch 2 Monate lang kein Lebenszeichen von meinem großen Sohn und 3 Monate von meinem kleinen Sohn.
Das war im Oktober 2014.
Jawohl.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind getrennt, haben aber guten Kontakt zu Ihrer Ex-Frau. Wie war die familiäre Situation? Also was haben Ihre Kinder gemacht, dass Sie an diesen Punkt gekommen sind?
Also die gemacht...
Oder wie sind Sie da hingekommen, die Kinder?
Hingekommen sind sie durch einen Freund von meinem großen Sohn. Der hat eigentlich vor 2-3 Jahren hat er eine türkische Frau geheiratet und dadurch ist er zum Islam gekommen. Die haben sich aber dann getrennt. Und dann musste er irgendwie an Leute gekommen sein, an Radikale. Und dann ist der wahrscheinlich an die radikale Islamisten gekommen. Und der hat dann Kontakt. 2014 ist mein Sohn aus Berlin von der Schauspielschule zurückgekommen. Weil er hat gesagt, er möchte doch kein Schauspiel, hat die Schule zwar beendet, er will kein Schauspieler werden, er möchte gern im Büro bei mir arbeiten, möchte gern die Firma übernehmen, weil er liebt seine Frau, er will sie heiraten, möchte gern eine Familie gründen. Und dadurch hat er dann den Freund wieder kennengelernt hier in Kassel. Die haben sich dann wieder getroffen und da ging das Ganze dann los über das Netzwerk, über die Moschees und alles.
Ja. Lassen Sie uns einen Schritt noch zurücktreten. Der Jonas ist im Dezember 91 geboren und der Lukas ist knappe 5 Jahre jünger. Der ist im August 96 geboren. Und ich habe gelesen, Sie waren früher Profifußballer und sind heute Immobilienmakler. Ist das richtig in Kassel?
Ja, kein Makler. Ich habe mehrere eigene Immobilien und die du mir verwalten. Und also ich lebe dann praktisch da davon. Ich habe ungefähr um die 300 Eigentumswohnungen, die mir gehören.
Okay, dann das heißt, Sie haben auch eine gewisse materielle Unabhängigkeit, um jetzt einfach auch sich diesem Thema auch widmen zu können.
Ja.
Ihre Kinder sind bei Ihnen beiden groß geworden, bei Ihrer Frau und bei Ihnen? Oder wie haben Sie das geklärt zwischen sich?
Nein, wir waren bis 2003 ja zusammen. Und wie wir nach Kassel gekommen sind, wir haben uns dann getrennt, ungefähr 2006 hier in Kassel. Und ansonsten waren wir ganz normal bis 2005, 2006 waren wir praktisch alle zusammen.
Und die Kinder sind dann nach Berlin gegangen? Weil der Jonas, der Ältere, auf eine Schauspielschule gegangen ist.
Ja, aber die haben am Anfang bei meiner Ex-Frau weitergelebt, dann haben sie bei mir gelebt bis zum Schluss und hatten dann auch jeder seine eigene Wohnung in dem Haus, wo meine Ex-Frau praktisch drin wohnt. Das ist ein Haus von mir. Und also wir haben im Endeffekt immer sehr enge Kontakt gehabt.
Der Lukas ist damals der jüngere Sohn mit nach Berlin gegangen mit dem Älteren?
Nein, erst später. Der war dann noch, der ist. Ungefähr 2 Jahre später nach Berlin, weil er war ja noch hier in Kassel auf der Schule.
Haben Sie irgendwann schon in dieser Zeit in Berlin gemerkt, dass sich Ihre Kinder, ich weiß es nicht, verändert haben melden?
Nein. Es hat mit Berlin gar nichts zu tun, weil in Berlin, da war ja mein großes Sohn, der war ja auf der Schauspielschule, der hat sich ja schon teils, wie ich ihn besucht habe, hat er sich schon teils wie ein Schauspieler gefühlt. Also der hatte mit dem Islam absolut in Berlin gar nichts zu tun. Beiden. Das hat erst angefangen, wo er 2014 offiziell zurückgekommen ist und hat dann den jungen Mann, seinen Freund praktisch hier in Kassel wieder kennengelernt. Ab da hat es angefangen.
Wissen Sie, was da passiert ist? Also jetzt stelle ich mir vor, ja mein Gott, ich habe eine Schauspielschule absolviert und merke, ja das ist jetzt nicht das, was ich machen will. Hm. Dann arbeite ich bei Papa in der Firma und guck mal, wie das so anläuft. Also das ist ja noch keine Entwicklung, die zu so einer solchen Tat dann irgendwie führt oder Handlung.
dass er zum Islam übergewandert ist.
Ja, also die Konvertierung finde ich nicht schlimm. Es kann ja sein, dass jemand sagt, das ist meine Religion, der möchte ich nachgehen. Ja. Aber das ist ja noch lange kein Schritt Richtung, ich gehe jetzt in das Gebiet des IS.
Ja, das stimmt.
Wissen Sie, was da passiert ist?
Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt nur durch Insider, durch den einen Junge, den wir zurückgeholt haben, einen Freund, den wir rausholen konnten. Die Aussage war halt immer, was jetzt rausgekommen ist, sie wollten eigentlich nicht nach Syrien gehen, sie wollten in die Türkei, wollten da mehrere Wochen in der Türkei leben und wollten die Sprache lernen. Nur der Freund von meinem Sohn, von meinem ältesten Sohn, der ist ja 2 Wochen früher ausgereist mit seiner hochschwangeren Frau, mit einem 2-jährigen Jungen und ist nach Syrien ausgereist. Und wie der dann in Syrien schon war, da hat er ständig dann angerufen, ihr müsst kommen, hier ist alles schön, ist wunderbar. Und so sind die von der Türkei dann, von Gaziantep dann eingereist in Syrien.
Und soweit wir wissen, sind dort die Söhne von Joachim Gerhardt auch immer noch. Er versucht sie immer noch zu bekommen und hat es nicht geschafft. Und ich fand es mutig, dass der Vater darüber bei uns in der Radiowissen eine Stunde Talk gesprochen hat. Stellt sich ein bisschen die Frage, was können wir denn tun, damit sowas erst gar nicht passiert? Und manchmal ist es ja skurril. Ein Interview, das dazu passt, hatte ich schon früher geführt, im Jahre 2016.
Die Radio Wissen.
Es sind deutsche Kinder. Das war für mich ein zentraler Satz im Gespräch mit Ahmad Mansur dieses Jahr. Ahmad ist Psychologe und der hat das sehr kluge Buch geschrieben über die Generation Allah. Und er ist unter anderem der Frage nachgegangen, wie und wieso sich Jugendliche radikalisieren, wie eben die Kinder von Joachim Gerhardt. Ahmad sagt über sich selbst, und das schildert er im Buch auch, dass er mal radikal war. Und er hat eben unter anderem gesagt, das sind meistens deutsche Kinder, die sich radikalisieren. Und das heißt eben auch, dass wir uns dafür vielleicht verantwortlich fühlen müssen. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen wieder Brücken bauen. Und ich glaube, er hat recht. Und Ahmad Mansur schafft es auch, dass er sagt und weiß, wie das vielleicht gehen kann.
Wir können viel tun. Wir können damit anfangen, diese Wir-Gefühl zu schaffen. Und diese Jugendlichen nicht immer wieder das Gefühl vermitteln, sie sind Fremdkörper in diesem Land. Das sind die Ausländer, die Gastarbeiter, die Syrer, die Muslime, die Türken, die Menschen mit Migrationshintergrund. Nein, das sind Deutsche, die gehören in diese Gesellschaft. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Und die Probleme, die sie mit sich bringen, die Herausforderungen sind deutsche Zustände. Und wenn wir das tun, wenn wir das vermitteln, pädagogisch, vor allem in den Schulen, aber auch in Gesprächen auf der Straße und so weiter, dann schaffen wir ganz viel. Dann brauchen viele Jugendliche nicht diese neue Identität, um sich aufzuwerten und auszugrenzen und sagen, ich gehöre nicht dazu. Wenn ich nicht dazu gehöre, dann will ich erst nicht dazu gehören. Und dann brauchen wir die Politik. Die Politik kann ganz, ganz viel tun, wenn sie ein Bewusstsein hat, dass wir überhaupt ein Problem haben, wenn sie ein Bewusstsein entwickelt, dass man nicht Islamismus nur mit Drohnen und Tornados in Syrien bekämpft, sondern dass Islamismus hier in Deutschland, in Berlin, in Hamburg, in Bonn entsteht und dass man hier Islamismus bekämpft und vor allem pädagogisch, bevor die Jugendlichen sich radikalisieren. Wenn sie radikal sind, dann können wir mit den Eltern arbeiten. Das ist eine mühsame Arbeit, das ist eine langfristige Arbeit. Man schafft und dann hat auch Erfolge manchmal. Aber es ist viel einfacher, die Jugendlichen vorher zu immunisieren, zu impfen. Und das tun wir, indem wir in den Schulen kritisches Denken fordern, indem wir mit den Jugendlichen über aktuelle politische Themen reden, indem wir Biografiearbeit betreiben, indem wir Wir-Gefühl schaffen, indem wir zum Beispiel in den Schulen auch über Werte reden, über Werte diskutieren, indem wir flächendeckende Angebote machen, wo die Lehrer in der Lage sind, radikalen Tendenzen zu erkennen und dann Hilfe zu suchen. Das ist nicht der Fall. Wir diskutieren seit Jahren über Salafismus und Islamismus und es ist immer noch so, dass in den meisten Ausbildungen von Lehrer, Sozialarbeiter das Thema noch nicht angekommen. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Jahren Sozialarbeiter und Lehrer haben, die in Schulen dann aktiv sind, wo 99% Menschen mit Migrationshintergrund sitzen und ich als Lehrer kenne die Welten dieser Jugendlichen überhaupt nicht. Das ist eine vorprogrammierte Zustand, der zur Radikalisierung und zu Missverständnissen auch führen kann. Und das darf nicht passieren. Aber ich merke noch nicht, dass die Politik dieses Bewusstsein hat, um dieses Problem anzupacken, das alles eine Mammutaufgabe zu verstehen und dann dazu investieren, um diese Generation zu retten.
Ist es auch eine öffentliche Auseinandersetzung über, keine Ahnung, eine andere Art von Islam? Weil ich so das Gefühl habe, momentan auch Berichterstattung, auch was wir Medien machen, ist ganz häufig Salafismus, Islamismus. Also wir sind sozusagen in den extremen Randgebieten unterwegs. Aber es gibt ja auch den ganz normalen Islam der Muslime, die in Deutschland leben. Also müssen wir das auch nochmal mal ein Stück mehr in die Öffentlichkeit holen?
Also wir dürfen natürlich aber damit nicht die Probleme tabuisieren. Wir dürfen nicht jetzt anfangen, zweimal zu denken, ob wir über Missstände auch berichten. Das sollten wir weiter machen. Und wir berichten darüber, weil es Anschläge gab, weil wir Silvester erlebt haben, weil wir diese Gruppierungen haben, weil 1000 Jugendliche mindestens Deutschland verlassen haben, um in Syrien zu kämpfen, weil Verfassungsschutz von 7500 Salafisten immer wieder schreibt. Also diese Probleme haben wir und wir dürfen sie nicht kleinschreiben. Ich bekomme ganz viele E-Mails nach so vielen Interviews von Menschen, die sagen, wieso sagst du oder sagen sie, dass die Gesellschaft so viel tun soll und du redest kein Wort über die eigene Verantwortung. Und das sage ich auch im Buch. Natürlich brauchen wir eine innerislamische Debatte. Natürlich brauchen wir eine Auseinandersetzung mit solchen Themen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie konnte so ein Ungeheuer unter uns entstehen? Was schafft Radikalisierung? Wieso radikalisieren sich Jugendliche? Ist das meine Religion? Und ja, die Islamisten haben nicht Neues erfunden. Sie haben nur Inhalte, die leider in den Mainstream-Islam vorhanden weiter verbreitet und zugespitzt. Und wenn wir ehrlich eine Prävention leisten wollen als Muslime, dann müssen wir in der Lage, diese Inhalte in Frage zu stellen und die Jugendlichen von heute ein Islamverständnis anzubieten, der mit solchen radikalen Tendenzen nichts zu tun hat.
Es kommt auf die eigene Verantwortung an, die man übernehmen muss, sagt Ahmad Mansur. Und ich glaube, er hat recht, gerade nach 2016 für mich eine der zentralen Botschaften, auch für uns Medien.
D-Radio Wissen.
Malis und ich haben länger hin und her gemailt, bevor sie in einem Interview zugestimmt hat. Sie hat nämlich geschrieben, das sei nicht so unbedingt leicht für sie, erst recht bei so einem langen Interview, denn Malis ist Autistin. Und sie hat mir unter anderem vorher geschrieben, dass zwei Dinge für sie besonders schwierig sind. Das eine ist Ironie und das andere ist alles das, was wir so als Subtext beschreiben würden. Und sie hat dann gesagt, wenn wir das Interview machen, dann soll ich sie vor allem direkt das fragen, was ich wissen will und auf Ironie verzichten, wenn das irgendwie geht. Das hat auch alles relativ gut geklappt, bis eben kurz vor Ende der Sendung. Und da entsteht ein ganz besonderer Moment, der zeigt, warum Kommunikation eben schwierig ist. Und das ist der Moment, wo wir gerade über ihr Buch reden, das sie geschrieben hat.
Warum der Titel Verstörungstheorien?
Weil Autisten den großen Teil ihres Lebens damit zubringen, verstört zu sein.
Was?
Die Menschen sind unfassbar verstörend.
Wieso?
Ihr funktioniert nicht logisch.
Was? Das stimmt doch mal alles. Ich bitte dich, das stimmt doch nicht.
Das war jetzt zum Beispiel, diesen Ausbruch hätte ich voraussehen können, habe ich aber nicht.
Du weißt, das ist ironisch gemeint. Ne? Das ist also nicht, ich meine das nicht wirklich, sondern im Sinne von...
Das war gemein, das habe ich jetzt nicht gemerkt.
Oh nein, das war im Sinne von, also wenn du das so sagst, wir sind nicht logisch, dann ist das für uns wahrscheinlich so ein Gefühl wie, doch, wir glauben ja, das ist logisch. Also oder für mich ist das ja logisch.
Ja.
Und dann sagt man sowas wie, im Sinne von, jetzt sei doch nicht so gemein zu uns oder so. Also es wird als, das ist interessant, es wird vielleicht als... Das empfindet man vielleicht als Grenzübertretung oder fast als Beleidigung oder so. Dabei ist das ja so überhaupt nicht gemeint.
Nee, gar nicht. Da sind wir wieder bei diesen Kommunikationsproblemen.
Total. Ist das jetzt schlimm für dich, wenn sowas passiert in so einem Gespräch? Ich habe gerade ein schlechtes Gewissen.
Ja, ich auch, weil ich einen Fehler gemacht habe.
Nee, überhaupt nicht. Du hast überhaupt keinen Fehler gemacht. Ich habe eher das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht.
Jetzt entschuldigen wir uns und dann ist alles wieder gut?
So machen wir das. Es tut mir leid.
Mir auch.
Okay. Und dann haben wir weitergemacht. Malis Hübner. Ich glaube für mich das erste Mal, dass ich mich on-air entschuldigt habe und ich finde auch weiterhin, es ist angebracht. Das mit der Ironie ist halt schwierig.
D-Radio Wissen.
Hanna ist Profi, Hanna liebt die USA und Hanna ist D-Radio Wissen Reporterin. Und wir haben sie vor der US-Wahl von der Ostküste an die Westküste geschickt in einem Greyhound-Bus, haben das Ganze Hannas Vote Trip genannt. Und sie hat damals versucht, vor der Wahl die Stimmung im Land einzufangen mit exemplarischen Geschichten von verschiedenen Menschen. Die Serie könnt ihr auch bei uns auf der Homepage noch nachhören. Die Wahl selbst hat sie dann in L.A. an der Westküste verbracht und dann war sie einfach platt. Also sie hat dann eine sehr, sehr kurze Nacht gehabt und wir haben, für sie war das ja der nächste Morgen, für uns schon der nächste Abend, nach der Wahl in eine Stunde Talk gesprochen und man hat ihr richtig regelrecht angehört, wie angefasst sie nach der Wahl war. Und das war für mich auch nochmal ganz spannend zu hören, weil auf sie auf der einen Seite die ganz professionelle Reporterin eine tolle Serie gemacht hat und da war sie dann einfach durch. Und das, der Ausschnitt hier ist sozusagen vom Anfang des Gespräches und ich habe sie am Anfang nur gefragt, wie es ihr eigentlich gerade geht.
Nicht gut. Also hier in L.A. Ist man heute Morgen aufgewacht und die Sonne scheint und der Himmel ist hellblau und man kann bis nach Malibu gucken. Aber so die Stimmung hier ist doch sehr, sehr, sehr gedrückt.
Hast
also
du
bei
schon,
mir, bei ja? meinen Freunden überhaupt, ja.
Hast du mit wem hast du schon sprechen können? Also
naja, ich habe gestern die ganze Nacht quasi mit Leuten gesprochen und das war, ja, es war irgendwie so, der Wahlabend hat eigentlich ganz zuversichtlich angefangen. Ich war in South L.A. Und bin da mit der Community Coalition und noch um die Häuser gezogen. Die haben so Last-Minute-Wähler noch animiert, wählen zu gehen in der sozial benachteiligten schwarzen Community. Und wir sind da durch so ein ärmeres Viertel gelaufen. Und aber bei allen Türen, wo die geklopft hatten, hatten die Leute schon gewählt. Also es war eine unglaublich krasse Wahlbeteiligung. Das habe ich übrigens auch selber gesehen. Ich war in 2, 3 Wahllokalen, da war überall eine Schlange. Meine Freundin stand selber 40 Minuten in der Schlange. Und ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Ich habe ja mehrere Wahlen schon berichtet darüber. Naja, und dann habe ich halt in South L.A. Mit der African-American Community angefangen, diese Wahlnacht zu gucken. Und am Anfang waren wir irgendwie noch alle ganz gut aufgelegt und irgendwann merkte man aber so, wie das so umschlägt und man immer nervöser wurde. Die Leute haben sich immer mehr zurückgezogen, alleine auf ihre Handys gestarrt, parallel ferngeguckt. Ich habe dann diese Party verlassen um 9:30, wo noch nicht so richtig klar war, wie es ausgeht und wo die Leute auch immer noch Hoffnung hatten. Ne? Und ich bekam da aber schon die ersten Nachrichten aus Deutschland. Oh Gott, was passiert da? Und ich habe immer gesagt, Mann, lass doch mal abwarten.
Easy, easy.
Sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Naja, und dann kam ich in Venice an bei der nächsten Wahlparty, zu der mich meine Freundin
mitgenommen hat.
Eingeladen hatte, genau. Und da hatten die Leute schon Tränen in den Augen, als ich da ankam um 10:30. Also die saßen da völlig fassungslos und dann dauerte es noch so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Meine Freundin hat geweint, ihre Freunde haben geweint, die Leute um mich herum haben geweint. Es gab da so eine Obama-Puppe, die von der Decke hing und eine Freundin nahm dann so ein Baseball-Bat und hat dann da so drauf reingehauen. Es war wirklich, die Leute saßen da und konnten es nicht glauben. Also sie waren völlig fassungslos.
War denen schnell klar? Also weil ja ein paar Swing States hintereinander dann weggingen. Also mit Florida war ja, ab da war es ja absehbar, dass es relativ schwierig werden würde für Clinton.
Genau, also wir haben dann immer nochmal so überlegt und dann aber ab dem Zeitpunkt, als die Nachricht kam, Hillary Clinton concedes, sie erkennt
den Wahlsieg von Trump
geschlagen.
An, ja, genau.
Genau. Ich habe bis zur letzten Sekunde noch gesagt, warte mal, wenn sie den Staat noch holt, dann wird das doch noch und hier und da und habe versucht rumzurechnen. Nee, aber ab dem Zeitpunkt war halt klar, dass es soweit ist und das war wie so ein, es war absolut surreal und es war dann auch so, dann ist ja Donald Trump auf die Bühne gegangen und hat auch so eine erste Rede gehalten und in dem Raum, in dem ich war, haben die Leute nur fuck you gebrüllt. Also es war unglaublich emotional. Und wie gesagt, lauter Tränen um mich herum. Und ich hatte ja dann die undankbare Aufgabe, Stimmung einzufangen.
Boah, das ist ja auch hart dann irgendwie.
Genau, ich musste meinen weinenden Freunden quasi ja noch das Mikro unter die Nase halten. Aber ja, also es war so, als wenn man irgendwas guckt und denkt, das kann nicht wahr sein. Das ist ein Witz. Morgen wache ich auf und es ist vorbei. Aber heute bin ich aufgewacht und es ist nicht vorbei.
Mittlerweile ist Hannah mehrmals aufgewacht und es ist noch nicht vorbei. Für mich spannend war einfach, wie berührbar und platt sie an dem Abend war. Und ich finde, das darf nach so einem Ereignis und so einer Reise von Ost- an Westküste auch mal sein. Das ganze Interview könnt ihr auch nachhören bei uns auf der Homepage dradiowissen.de.
dradiowissen.
Deborah Feldman hat alles zurückgelassen. Ihren Mann, ihre Großeltern, ihre Gemeinde. Die Satmar sind eine chassidische Glaubensgemeinschaft in Williamsburg, das ist ein Teil von Brooklyn, und die leben sehr traditionsbewusst. Die lehnen unter anderem den Staat Israel ab, die verstehen den Holocaust als Strafe für die Aufklärung und sie arrangieren Ehen eben sehr früh, das ist auch Deborah passiert. Und sie ist ausgebrochen aus dieser Welt und hat bei uns in eine Stunde Talk einen Einblick tatsächlich in eine absolute Parallelwelt gegeben, wie sie in dieser Glaubensgemeinschaft aufgewachsen ist.
Als ganz kleines Mädchen bin ich schon in die religiöse Schule gegangen. Da habe ich keine weltliche Ausbildung bekommen, aber da habe ich gelernt, was in meiner Gemeinschaft so richtig für Mädels bezeichnet war. Alle Art Geschichte und auch Regeln von Haushalt, was Frauen kennen müssen und so weiter. Und da haben sie mir immer gesagt, dass Sarah, die Frau von Abraham in der Bibel, war eine großartige Frau. Warum? Weil sie immer im Zelt geblieben ist. Verstehst du das? Das heißt, warum war sie großartig?
Weil sie zu Hause war.
Genau, sie hat sich versteckt. Und da ist es angefangen. Ich habe immer gelernt, dass mein Wert liegt in dem, dass ich unsichtbar bin.
Jetzt hast du vorhin aber gesagt, also, dass zum Beispiel die Generation, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, mit so einem Gefühl auch aus dem Zweiten Weltkrieg gegangen ist, oh mein Gott, warum sind alle gestorben, nur ich nicht? Also ein schlechtes Gewissen sozusagen, Überlebender zu sein. Das kann ich nachvollziehen, aber das heißt doch nicht, dass, sagen wir mal, deine Generation oder auch die Generation vielleicht sogar schon deiner Eltern das auch noch für sich in Anspruch nimmt, sondern da wachsen doch neue Generationen heran, die auch eine Stadt wie New York erleben und sehen. Und trotzdem bist du, die jetzt so ein Buch schreibt, doch die absolute Ausnahme. Also wieso gehen auch die neuen Generationen diesen Weg?
Naja, die haben auch natürlich verstanden, dass die neue Generation eine ganz andere Erklärung brauchen werden, um das alles mitzumachen. Aber ich bin mit dem Holocaust aufgewachsen. Es hat unsere jedes einzige Moment geprägt. Es war immer ein Thema und wir wussten immer, dass wir das alles machen mussten, weil unsere Großeltern das mitgemacht haben. Und wir haben immer von der Schmerz diese Generation gehört. Und das war so ein Teil von unserem alltäglichen Leben. Ich war in der Schule und habe jeden Tag jüdische Geschichte gelernt. Was bedeutete nur, wir haben gelernt, über alle Zeiten als Juden verfolgt werden. Das heißt, wir haben wegen der Holocaust gelernt, aber wir haben auch wegen spanischer Inquisition, die Pogromen, jedes einzige Pogrom, wo es stattgefunden ist, wie es passiert ist. Also wir haben nur über die Verfolgung der Juden gelernt. Und wir haben uns würde beigebracht, dass die Welt uns hasst und wird nie aufhören, uns zu hassen. Und dass wir nur sicher sind, dass wir nur geschützt sind, wenn wir da in dieser Gemeinschaft bleiben.
Du hast gerade gesagt, dass vor allen Dingen ihr sozusagen auch mit dem Leid der Großelterngeneration aufgewachsen seid. Bei dir vielleicht nochmal stärker, weil du tatsächlich auch bei deinen Großeltern aufgewachsen bist, nicht bei deinen Eltern.
Genau, meine Großmutter hat mich erzogen, weil die Ehe meiner Eltern hat nicht geklappt. Mein Vater war eins von 11 Kindern, aber er war geistig behindert. Und als es Zeit geworden ist, dass er heiraten soll, wollte niemand seine Tochter aufgeben, weil die wussten, dass mein Vater behindert war. Und dann haben die jüngere Geschwister gewartet und das war gefährlich, weil man muss immer in Reihenfolge heiraten.
Der Älteste zuerst oder die Älteste zuerst, ne?
Genau, und dann die jüngere Geschwister sind langsam unfrische Ware geworden, was kann schon bei 19 Jahren alt passieren. Und dann hat man endlich, hat meine Familie sich endlich entschieden, dass sie werden eine Frau von Ausland finden, die vielleicht mein Vater und die Familie nicht gut kennt. Jemand, der arm ist und aus einer zerbrochenen Familie mit sehr wenigen Gelegenheiten. Und die haben viel Geld angeboten und Schmuck und eine 7-Zimmer-Wohnung und so weiter. Und dann ist sie gekommen und war erstmal entzückt und dann hat sie bemerkt, was da los war. Und sie ist kurz nach meiner Geburt weg. Und erstmal bin ich von Tante zu Tante und dann habe ich gebeten, dass ich bei meinen Großeltern leben kann, weil ich meine Großmutter sehr, sehr liebte. Und dann hat mich meine Großmutter erzogen und sie war ein sehr wichtiges Vorbild für mich. Sie hat mich sehr, sehr beeinflusst. Ich glaube noch bis heute, dass alle meine beste Qualitäten oder sagt man Attributes,
Eigenschaften,
genau. Ja. Alle meine beste Eigenschaften kommen eigentlich aus unsere Beziehungen und ihre Einfluss auf mich.
Zum Beispiel?
Ich finde, sie hat mich gelernt, niemals sich stören zu lassen,
Weg zu gehen.
Daran, dass andere von dir reden oder andere von dir was sagen, also über dich reden. Sie hat mich diesen Kraft beigebracht, dass man eigentlich unabhängig denken kann und nicht sich von anderen beeinflussen lassen, obwohl sie auch in dieser Gemeinschaft gelebt hat. Aber sie hat sich irgendwie in ihrer Küche und ihrem Garten eingesperrt und da hat sie ihre Welt so gemacht und ihre Gedanken so selbst entwickelt und sie hat so Melodien gesungen und Essen aus ihrer Kindheit gebacken und sie hat so da in diese Sphäre, könnte ich ihr begleiten und da hat sie mir Geschichten erzählt und da habe ich bemerkt, sie ist zwar in dieser Gemeinde, aber sie denkt völlig unabhängig. Sie teilt es noch mit niemandem mit.
Deborah Feldman, ihr Buch heißt Unorthodox und für mich war es eine der beeindruckendsten Geschichten im Jahr 2016. Sehr mutig.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk, letzte Ausgabe in 2016. Die Ausschnitte und die Sendung findet ihr natürlich bei uns auf der Homepage dradiowissen.de. Und dann waren da dieses Jahr noch die Sterbeamme Johanna Wilke, die mich sehr beeindruckt hat. Dann war da natürlich Neuanfänger Clouseau. Dann war da die Mars-Experimentatorin Christiane Heinecke. Dann war da der Konfliktforscher Andreas Zick. Da waren ganz viele andere und natürlich auch die Gehirnforscherin Julia Shaw. Eine Erinnerung ist
wie eine Wikipedia-Seite.
Wenn man von der Bühne runtergeht und dann das Adrenalin einfach nachlässt und man steigt alleine nachts in ein Auto, da ist Depression sehr schnell wieder da.
Das heißt, ich war immer ein sehr zurückgezogenes, einsames Kind.
Sie wollten einfach wissen, was der Plan dahinter ist. In welche Richtung geht's mit dann? Was alles neu machen? Oder was ist dein Plan? Was ist deine Idee? Und da habe ich gesagt, ich habe wirklich zum ersten Mal überhaupt keine Idee. Ich habe nur dieses Gefühl.
Das Leben fühlte sich einfach scheiße an.
Regen ist halt einfach geschissen.
Ja, Alkohol, Sex, Drogen, Schlager.
Also ich habe den Moment, wenn ich das ausspreche, weiß ich, dass das Leben dieses Menschen zerbricht. Und das kann man nicht schön einpacken. Und wenn wir vorher Zeit haben, dann versuchen wir auch darüber zu reden. Dieser Moment, der ist ganz schrecklich. Und aber den rauszuzögern, den macht es nur noch grausamer.
Was mich so berührt hat, war, dass der Tod zum einen so unfassbar ist und gleichzeitig so viel Kräfte freisetzt und die Menschen so stark macht.
Sie haben mir schon Briefe geschickt und gefragt, ob ich vielleicht den Gefallen tun würde, mich umbringen. Ja, ist noch nicht dazu gekommen, Gott sei Dank.
Ich sag mal so, das, was mich wirklich in meiner täglichen Arbeit trägt, ist der Glaube daran, dass es ein Danach gibt.
Ganz, ganz häufigen Vorurteile, Autisten hätten keine Emotionen. Das ist ja unfassbar dreist und falsch, sowas anzunehmen.
Vorurteile haben ja die Funktion, uns aufzuwerten und andere abzuwerten, uns Identität und Zugehörigkeit zu verschaffen. Insofern bemühen wir uns, die aufrechtzuerhalten, weil so viel dranhängt.
Ich finde Nylon einfach am schönsten, weil man da am meisten drauf machen kann. Also ich bin so mehr so das Spielkind auf der Line.
Der Geruch und der Geschmack, ich meine, ich hatte, glaube ich, auch geschrieben, ein Jahr lang diese kleinen geschnittenen Würfel aus Fleisch. Und dann endlich mal wieder ein richtiges Steak.
Das ist einfach, wir sind Melancholiker irgendwie. So vom, das macht uns nicht traurig. So.
Da hat er recht, der Clouseau. Das war der Rückblick 2016 mit einigen der Geschichten, die mich am meisten berührt, begeistert haben in diesem Jahr. Alles im Netz, dradiowissen.de. Nächste Woche, nächstes Jahr bin ich wieder da. Sven Preger und raus. Euch einen schönen Abend.
Dradio Wissen.
Eine Stunde Talk. Mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.